willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparheldin-Podcast. Heute habe ich die liebe Eva vom Kanal Finanzfrieda zu Gast. Auf Evas Kanal dreht sich alles um das Sparen im Alltag. Sie verrät uns in der heutigen Folge ihre Tipps und Tricks, mit denen es dir gelingt, mit Spaß im Alltag zu sparen. Hallo, liebe Eva.
Hallo.
Ja, schön, dass du heute da bist. Mich würde ja mal gleich zu Anfang interessieren, was du mit dem Thema Geld und Finanzen verbindest und wie du zu der Idee, die Finanzfrieda, gekommen bist.
Ja, also wie du es eingangs schon erwähnt hast, hauptsächlich verbinde ich mit dem Thema Geld und Finanzen eigentlich Spaß. Und ich versuche so ein bisschen auf meinem Kanal auch zu vermitteln, dass das Ganze auch Spaß machen kann und dass das nicht nur ein trockenes Thema ist, mit dem man sich wohl oder übel auseinandersetzen muss. Zu dem Kanal bin ich eigentlich gekommen. Ich hatte elternzeitbedingt etwas mehr Freizeit als gedacht und mich hat das immer schon leicht frustriert, wenn ich in meinem Bekanntenkreis mitbekommen habe, dass Freunde mit ihrem Geld irgendwie bis zum Monatsende nicht hinkommen oder monatelang im Dispo hängen und nicht genau wissen, wie sie da rauskommen. Und ich mir immer gedacht habe, wenn man ein paar kleine Tipps beachtet, ist das ja eigentlich gar nicht so schwierig. Und bin im Zuge dessen, dass ich mich dann auch verstärkt mit Vermögensaufbau beschäftigt habe, habe ich gesehen, dass da schon relativ viel auch auf YouTube oder Instagram gemacht wird zum Thema Vermögensaufbau, auch besonders für Frauen. Und habe dabei immer so ein bisschen vermisst, dass die Personen abgeholt werden, die vielleicht noch am Anfang stehen und die vielleicht noch gar kein Geld zur Verfügung haben, was sie dann letztendlich in Aktien investieren können, sondern die sich erstmal damit beschäftigen, dass sie vielleicht einen Kredit abbezahlen müssen oder überhaupt, dass sie schauen müssen, wie sie mit ihrem Geld, was sie monatlich zur Verfügung haben, am Ende hinkommen. Und das sind so die Personen, die ich ein bisschen abholen wollte mit meinem Kanal. Und wie du gesagt hast, da konzentriere ich mich eigentlich hauptsächlich auf Alltagsspartipps und tausche mich da mit anderen aus. Lerne auch selbst immer noch was dazu. Und das Ganze macht mir echt Spaß.
Ja, super. War das schon immer so, dass dir das Spaß gemacht hat, dich mit Geld zu beschäftigen? Weil du jetzt ja gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen hast, dass bei vielen eben Geld so ein Mangel ist und dadurch automatisch eben auch Geld mit einem negativen Gefühl eben verbunden wird. Wie kommt es, dass du das Ganze eben mit Spaß und Freude siehst?
Ich habe mich eigentlich schon relativ früh damit beschäftigt. Das Ganze habe ich wahrscheinlich eher meinen Eltern zu verdanken. Die haben mir als kleines Kind schon beigebracht, dass es eben nötig ist, dass man mit seinem Geld hinkommt. Ich habe eben mein Taschengeld bekommen und meine Eltern haben eben schon als kleines Kind vermittelt, du musst schauen, dass dieses Taschengeld eben reicht, weil Geld eben nicht endlos verfügbar ist. Und hatte da schon als kleines Kind eigentlich immer dieses Unbehagen, wenn ich Taschengeld bekommen habe und das gleich am Anfang ausgegeben habe, dass ich dann wusste, jetzt muss ich den Rest des Monats warten. Und was ist denn, wenn ich irgendwas sehe, was ich unbedingt haben möchte, dann könnte ich mir das ja gar nicht mehr kaufen. Und habe so eigentlich schon angefangen, mein Taschengeld zur Seite zu legen oder es zumindest mir einzuteilen oder zu schauen, dass ich eben da mit hinkomme.
Ja, wie hast du das genau gemacht? Also wie hast du dir das dann eingeteilt?
Ich habe zumindest dafür gesorgt, dass ich hatte kein gutes Gefühl dabei, wenn ich es alles auf einmal ausgegeben habe. Ich habe immer versucht, dass ich mir vielleicht lieber noch ein bisschen aufhebe. Ich meine, das waren natürlich, in der Grundschule habe ich das erste Mal Taschengeld bekommen, das waren kleinste Marktbeträge. Aber trotzdem habe ich mich immer gefreut, wenn ich doch mal eine Mark dann am Ende des Monats immer noch in meinem Sparschwein hatte und die nicht ausgegeben habe. Ja, ich habe mir deswegen eben auch bei allem, was ich gekauft habe, sehr gut überlegt, ob es das jetzt wirklich wert ist und ob ich das wirklich brauche, weil ich einfach dieses Gefühl eben am Ende des Monats auch ein bisschen was an Geld zu behalten, was ich vielleicht in der Zukunft ausgeben kann. Ja, dieses Gefühl mochte ich immer sehr und dann habe ich eben alles genau überlegt, ob ich das jetzt wirklich benötige oder ob ich doch lieber das Geld doch behalten soll, falls was Besseres kommt.
Kenne ich absolut. Ich freue mich auch immer, wenn ich viel sparen kann. Ich spare auch immer erst, bevor ich ausgebe und neige eher dazu, meine Sparrate nochmal zu erhöhen.
Ja.
Insofern kann ich das nachvollziehen. Was war so das erste, größere, was du dir von deinem ersparten Geld dann mal gekauft hast, wenn du darauf hingespart hast und immer schon auch von klein auf eben Geld zur Seite gelegt hast?
Was Größeres? Weiß ich gar nicht genau mehr. Ich weiß noch ganz genau, in der zweiten Klasse, da habe ich wöchentlich eine Mark bekommen. Und damals habe ich mir von dieser Mark dann so kleine Stickertütchen am Kiosk gekauft. Da waren Spice Girls Sticker drin für ein Spice Girls Sticker-Album. Und das war es auf jeden Fall wert für mich. Und das habe ich heute noch. Also es war wirklich eine hervorragende Investition. Und das war für mich das Größte.
Ja, klingt mega cool. Und aktuell, wofür sparst du da? Hast du dir auch heute Sparziele gesetzt?
Es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, das möchte ich mir unbedingt gönnen. Und da spare ich jetzt hin. Es ist eher so, dass ich sage, ich möchte natürlich kontinuierlich meine Sparquote erhöhen, weil ich am Ende oder langfristig das Ziel habe, dass ich schauen möchte, wie weit ich so an die finanzielle Unabhängigkeit herankomme und finanzielle Freiheit oder wie weit ich es schaffen kann, einfach meine Fixkosten, die ich monatlich habe, durch passives Einkommen irgendwann zu decken. Das ist so mein langfristiges Ziel, was ich eigentlich momentan verfolge.
Was wäre da dein Wunsch, wann, wenn du es dir jetzt aussuchen könntest und träumst, wann soll die finanzielle Freiheit erreicht sein?
Ob ich sie ganz erreiche, weiß ich nicht. Es wäre schon schön, wenn ich natürlich einen Teil meiner Fixkosten decken könnte. Ich habe mir da jetzt kein zeitliches Ziel gesetzt. Je mehr Fixkosten ich decken kann, desto mehr freue ich mich darüber. Ich habe mir da kein zeitliches Ziel jetzt erstmal gesetzt, wann ich das erreichen möchte.
Aber da hast du ja auch schon so einen guten Hebel, den du da jetzt ausspielst, Fixkosten senken. Das hast du sicherlich bei dir ja schon sehr stark auch gemacht. Wie bist du da vorgegangen wie willst du da jetzt noch weiter vorgehen, um eben die Fixkosten bei dir zu reduzieren?
Also ich mache das eigentlich immer nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Und ich glaube, für viele ist das vielleicht schwierig, wenn sie sagen, meine Wohnung kostet schon so viel, wie kann ich das irgendwie senken? Ich gehe da gerne dran und schaue einfach, was sind so kleine Geldbeträge, die ich tagtäglich ausgebe? Was kann ich einsparen, wenn ich jetzt mittags in der Mittagspause nicht immer essen gehe, sondern mir vielleicht von zu Hause was vorkoche und das mitnehme? Oder wie kann ich Geld sparen, wenn ich mir einen Netflix-Account mit noch Freunden teile, anstatt eben das alleine zu bezahlen? Das sind alles dann, ich glaube, viele denken dann, ja gut, dann habe ich dann 3 Euro im Monat gespart. Was bringt mir das am Ende? Aber wenn man das bei vielen Punkten so ansetzt, sich überlegt, ob man wirklich jetzt eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio braucht, ob man wirklich alles mit dem Auto erledigen muss oder vielleicht auch mal aufs Fahrrad umsteigen kann. Das sind alles so kleine Beträge, die sich doch am Ende des Monats sehr summieren und dann doch zu sehr hohen Beträgen führen können. Und das sind eher so die kleinen Feinheiten, glaube ich, die man so im Alltag machen kann, dass man einfach sagt, an der Stelle sind es mal 3 Euro, an der Stelle sind es mal 5 Euro. Und wenn ich das aber an vielen Punkten mache, dann ist am Ende des Monats doch einiges an Geld übrig.
Ja, absolut. Also finde ich auch, dass immer in diesen ganzen kleinen Sachen, dass da extrem viel Sparpotenziale liegen. Was war da so für dich das größte Sparpotenzial, was du auch vielleicht bei dir selbst eben entdeckt hast?
Also ich würde sagen, wo ich glaube, wo meine Fixkosten relativ gering sind, sind zum Beispiel bei Handykosten. Zumindest was ich so im Bekanntenkreis mitbekomme, da wird schnell mal 40 Euro, 50 Euro im Monat fürs Handy ausgegeben. Ich habe das bei 7,99 Euro und relativ gering damit. Und dazu muss man auch sagen, dass ich jemand bin, ich lege nicht sehr viel Wert auf viel neue Kleidung zum Beispiel. Ich bin jemand, ich kaufe mir lieber ein- oder zweimal im Jahr etwas Neues und dann eben auch was Hochwertiges, was dann auch wirklich ein bisschen dann was kosten kann. Aber ich bin jetzt niemand, der im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter eine neue Garderobe benötigt und sich da vom Sale zum Beispiel sehr angesprochen fühlt. Ich glaube, das ist ein relativ hohes Einsparpotenzial. Und dazu muss man auch einfach sagen, dass ich mittlerweile, und das ist jetzt einfach auch ein Unterschied, vielleicht so als ich noch 20 war, ich nicht mehr so viel natürlich rausgehe und nicht mehr so viel in Clubs gehe, was natürlich auch in einem bestimmten Alter ein ziemlicher Kostenpunkt ist, der natürlich jetzt mittlerweile, bin ich da einfach zu alt für, der fällt dann weg.
Ja, super. Also du machst dir ja wirklich echt viel Gedanken darum, sind dir eben bestimmte Ausgaben eben das Geld wert? Was würdest du da jetzt anderen empfehlen, die ja sich jetzt noch nicht so bewusst mit ihren Ausgaben auseinandergesetzt haben, um erstmal überhaupt herauszufinden, was ist es mir denn jetzt wert und was nicht? Weil im ersten Moment könnte man ja auch so denken, naja, alles, was ich mir kaufe, ist es mir halt auch wert. So, deswegen gebe ich mein Geld ja auch dafür aus.
Ja, also ich kann wirklich jedem empfehlen, gerade Personen, die mit ihrem Geld nicht gut hinkommen, dass sie einfach mal anfangen, ein Haushaltsbuch zu führen. Das finde ich, schafft den nötigen Überblick. Da gibt es ja mittlerweile einiges an Apps oder auch online, was man machen kann. Ich mache das wirklich monatlich mit einer Excel-Tabelle, wo ich meine Ausgaben einfach genau festhalte und mir einfach einen Überblick verschaffen kann, wo mein Geld hingegangen ist. Und dann, wenn man erstmal weiß, wo das Geld hingegangen ist und man nicht nur einfach denkt, irgendwie ist es jetzt weg, aber ich habe ja eigentlich gar nichts gekauft, dann hat man natürlich viel einfacher. Ja, eben. Ja, dann denke ich mir, eigentlich habe ich nur ein bisschen gegessen und hatte ein bisschen Spaß und plötzlich ist es nicht mehr da. Wenn man das sich monatlich einen Überblick verschafft, kann man natürlich dann viel besser anknüpfen und schauen, okay, wo ist wirklich Einsparpotenzial, was war auch absolut unnötig vielleicht. Und dann finde ich, ist das so der beste Schritt, um erstmal starten zu können.
Du sagtest, du arbeitest da jetzt auch selbst so daran, eben deine Sparquote immer kontinuierlich zu erhöhen. Mit welcher Quote bist du da gestartet und was ist da auch so dein Ziel, wo du hin willst und wie können sich da eben auch andere vorantasten, um eben ja möglichst mehr im Monat zu sparen?
Also ich meine, also mein Ziel ist es, dass ich etwa zwischen 50% und 60% meines Einkommens spare. Wow. Da bin ich jetzt wirklich auf einem guten Weg. Natürlich ist das eher übers Jahr gedacht. Wenn man einen Monat auf meinen Urlaub fliegt, dann rutscht man da natürlich auch sehr viel weiter runter. Jetzt mit Corona hatte man natürlich eine super Zeit, um seine Sparquote ganz weit nach oben zu bringen, weil man keine Möglichkeit hat, das Geld anderweitig irgendwo auszugeben. Aber ich würde für mich sagen, 50% bis 60% ist so das Ziel. Natürlich ist das auch von anderen Faktoren abhängig. Wie ich eingangs schon gesagt hatte, war ich in Elternzeit. Dort steht einem natürlich ein sehr viel geringeres Einkommen zur Verfügung. Da muss man sich eben dann anpassen oder dann mache ich mir auch nicht den Druck, dass ich dann sage, ich muss trotzdem auf meine 50% kommen. Das ist natürlich klar. Aber ja, im Großen und Ganzen ist das so das Ziel. Und für jeden, der auch anstrebt, ein bisschen mehr zu sparen, würde ich gar nicht mal rangehen und zu sagen, ich möchte jetzt so und so viel Prozent sparen, sondern einfach, ich möchte einfach mir bewusster werden, was ist bei mir möglich. Und man muss auch immer sehen, jede Person hat andere Voraussetzungen, jede Person hat ein anderes Einkommen, jede Person hat andere Fixkosten, die man auch nur bedingt natürlich verändern kann. Und ja, jeder, der bemüht ist, was einzusparen, kann für sich sein eigenes Sparpotenzial natürlich erkennen. Und ja, je mehr, desto besser. Aber muss halt jeder für sich auch erkennen, was so realistisch für sich ist.
Absolut. Also die individuelle Situation spielt ja einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Und genau, da kann ich jetzt auch nur sagen, soll sich jetzt niemand abschrecken lassen, wenn er hört, oh, manche haben Sparquoten von 50-60%. Also das ist eben individuell, ne? Der eine fängt eben irgendwie mit 10 Euro im Monat an, ne? Der nächste legt eben 100 weg und der nächste 500. Und dementsprechend sind das dann eben auch prozentuale Werte vom Einkommen. Ich finde immer wichtig, dass sich jeder bewusst ist, egal wie seine Situation aussieht, aber dass man eben, wenn man das individuell anpasst, dass jeder sparen kann eben. Sicherlich kann ein Student weniger sparen als jetzt jemand, der schon voll berufstätig ist. Aber ich finde immer diese Ausrede, ja, nee, ich kann gar nicht sparen, die zieht bei mir immer nicht.
Absolut, absolut. Ich eigentlich genauso. Ich glaube, jeder hat irgendwo Einsparpotenzial. Natürlich ist das individuell, aber ja, jeder hat ja da seine eigenen Ziele. Wenn ich einen riesen Kredit habe und es schaffe, den abzubezahlen, dann ist das ja schon mal super. Dann ist das ja ein tolles Ziel, was ich mir setzen kann. Und dann ist das vielleicht noch besser, als zu sagen, ach, ich kann jetzt irgendwie 50% meines Einkommens sparen. Wenn ich es schaffe, aus dem Kredit, aus dem Dispo oder einen Kredit abzubezahlen, dann ist das ja schon mal echt ein tolles Ergebnis, was man haben kann. Und selbst wenn es nur 20 Euro sind, die man im Monat zur Seite legen kann, ist das ja immer besser, als gar nichts zu haben.
Ja, absolut. Hast du da noch einen Tipp, wie ich jetzt vorgehen kann, wenn ich leider irgendwie einen Kredit am Laufen habe, im Dispo bin, wie ich da eben möglichst schnell von meinen Schulden wegkomme? Weil das ist ja so auch der absolut erste Schritt, um dann mit dem Vermögensaufbau auch starten zu können. Erstmal überhaupt Schulden zu vermeiden, wenn möglich. Aber wenn sie jetzt nun mal schon da sind, manchmal lässt es sich ja nicht vermeiden, weil man ja auch irgendwie ein Studium damit finanziert. Zum Beispiel, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich möglichst schnell meine Schulden da zurückführe?
Also gerade in diesem Falle ist es unbedingt wichtig, glaube ich, dass man ein Haushaltsbuch führt, um einfach zu schauen, wo man Einsparpotenzial hat. Und ja, ich hatte gerade neulich, habe ich etwas veröffentlicht auf Instagram, dass wenn man Schulden hat, dass sämtliche Ausgaben, die man ja dann tätigt, man tätigt das mit dem Geld von der Bank. Und das muss man sich, glaube ich, bewusst werden. Wenn ich hatte zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis, hatte ich jemanden, der war immer im Dispo, jeden Monat. Und der hat das Geld, was er zur Verfügung hatte von der Bank, ich weiß nicht, was das war, 1.000, 2.000 Euro, dem im Dispo war. Und das wurde betrachtet als zusätzliches Einkommen, was ich mir nehmen kann, wenn ich es brauche. Was aber absolut ja nicht der Fall ist. Das ist ja nicht Geld, was ich zusätzlich zur Verfügung habe, sondern das ist ja Geld, was ich mir leihe zu ziemlich hohen Konditionen. Und dass man einfach nicht mit dem Geld, was einem nicht zur Verfügung steht oder was einem nicht gehört, dass man das nicht einrechnet, um sich davon dann einen neuen Fernseher oder ein neueres Handy zu kaufen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, absolut. Also was du da ansprichst, habe ich auch damals in der Bank häufig erlebt. Ich habe ja als Kundenberaterin einige Jahre gearbeitet und hatte echt einige Kunden, die dauerhaft im Dispo waren. Und das ist eben das Gefährliche, was du gerade ansprachst, dass man in diesen Teufelskreis reingerät und ja einfach imaginär den Dispo mit zu seinem Einkommen hinzu addiert und über seinen Verhältnissen dann lebt. Und wenn man das einige Monate so gemacht hat, wird es eben auch super schwer, da wieder rauszukommen. ohne, ja, weil man jetzt auch nicht auf einmal irgendwie, nachdem wie hoch man im Dispo ist, 500 Euro, 1000 Euro, 1500 Euro, die hat man dann ja auch nicht irgendwo einfach rumliegen, um das auf einen Schlag wieder zurückzuführen und sich da dann so eine feste Rate auch selbst aufzuerlegen, ja, so eine eigene Kreditrate, um den Dispo zurückzuführen, ist so ein ganz wichtiger ja, Step, den ich immer empfehle, wenn man im Dispo gelandet ist und Schwierigkeiten hat, da rauszukommen.
Ja, absolut. Ich glaube, dass ähnlich verhält es sich auch mit Konsumschulden. Wenn man ganz oft, wird ja beworben, man kann sich einen Fernseher kaufen mit in Ratenzahlung, mit 0% Finanzierung. Und teilweise habe ich das schon mitbekommen, dann wurde das gemacht und dann war der Fernseher kaputt, bevor überhaupt dieser Kredit für diesen Fernseher abbezahlt wurde. Und ja. Da kann man sich ganz, ganz schnell eben verrennen oder muss dann irgendwas abbezahlen. Man hat ein Handy auf Raten gekauft, das wurde einem aber schon längst geklaut und hat dann schon ein neues Handy, was man auch wieder auf Raten hat. Und dann hat man zwei Raten für das Handy, das man dann bezahlen muss. Und ganz schnell kommt man da eben in einen Teufelskreis, aus dem man so schnell nicht mehr rauskommt.
Ja, ja. Würdest du es empfehlen, solche Dinge gar nicht erst zu finanzieren?
Ja, also ich bin, was sowas angeht wie Technikgeräte, bin ich absolut kein Fan von Finanzierung, weil das für mich einfach keine lebensnotwendigen Sachen sind. Natürlich, wenn ich unbedingt auf ein Auto angewiesen bin und das geht kaputt, natürlich muss man dann auf sowas zurückgreifen, aber so Dinge, was ich jetzt mal eher als Luxusgegenstände ansehe, würde ich niemals finanzieren, weil ich immer der Meinung bin, entweder kann ich mir das leisten und dann kann ich es mir auch kaufen oder ich kann es mir nicht leisten, aber dann ja, muss ich eben so lange warten, bis ich es mir leisten kann. Aber dann kann ich es mir halt nicht leisten mit dem Geld, was mir nicht zur Verfügung steht eigentlich.
Absolut, also sehe ich ganz genau so, weil ich kaufe mir mit Fremdkapital dann eben ja vergängliche Dinge. Also was du gerade sagtest, das Handy geht verloren oder der Fernseher geht kaputt und ich habe aber immer noch die Schulden dann an der Backe, aber den Gegenwert gar nicht mehr und das sollte man unbedingt vermeiden. Also so bin ich auch gestrickt, dass ich schon immer sage, ich kaufe mir eben erst Dinge, wenn das Geld da ist und wenn das Geld nicht da ist, dann kann ich es mir halt nicht kaufen. Und was vielen eben auch nicht bewusst ist, also in dieser Konsumgesellschaft, in der wir heute leben und der Möglichkeit, dass jeder Anbieter eben Ratenzahlungen anbietet, von eben ja der Waschmaschine, die ich finanzieren kann, über Möbel, über eben technische Geräte, auch wenn ich ja einen Vertrag abschließe für ein neues Telefon. Also ich finde es immer total krass, wenn ich sehe, wie viele Menschen diese teuren iPhones haben, was ja nur möglich ist, weil ich die eben auch über den Vertrag im Endeffekt finanziere. Und da hängt ja auch immer mit eine Schufa-Anfrage dran. Also das ist ja, auch wenn das gar nicht so ersichtlich ist, weil ich ja jetzt nicht in die Bank gehe und einen Kredit offiziell anfrage, ist vielen da gar nicht bewusst, dass das auch ein Kredit ist, den man dann eben in dem Fall eingeht und entsprechend eben auch die Schufa angefragt wird. Und wenn ich jetzt irgendwie auf einmal ja 6 von diesen kleineren Finanzierungen habe, dann kann das ja eben auch meinen Wert, meinen Bonitätswert da schon beeinflussen, was dann wirklich, wenn ich mal ein Haus finanzieren möchte, eine Wohnung, sich auch negativ auswirken kann. Und das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, den ja, man auf jeden Fall wissen sollte und dessen sollte man sich bewusst sein, bevor man eben sagt, okay, ich fange jetzt an, irgendwelche Konsumgüter zu finanzieren.
Ja, absolut. An andere Form, was ich auch schon so gesehen habe, ist, dass man Dinge auf Rechnung kauft, weil momentan das Geld gerade nicht da ist. Man sich sagt, ja, okay, ich bekomme ja aber nächsten Monat Gehalt und dann kann ich ja dann die Rechnung bezahlen. Das habe ich so auch schon gesehen, finde ich auch wahnsinnig gefährlich. Wenn man praktisch das Bezahlen eines Gegenstandes aufschiebt auf einen späteren Zeitpunkt in der Hoffnung, dass man dann irgendwann liquide sein wird, um diese Rechnung zu begleichen und dann hat es im nächsten Monat dann doch nicht hingehauen, dann muss ich doch nochmal einen Monat weiterschieben und so kann sich das auch wahnsinnig schnell dann anhäufen.
Ja, total, absolut. Also auch da in dem Moment ist es ja genauso. So eine Rechnung hat ja dann irgendwie, wenn nicht 2 bis 4 Wochen Zahlungsziel. Auch da, ich arbeite ja mit fremdem Kapital in dem Moment, was mir einfach nicht gehört. Am Ende des Tages gehört mir auch eigentlich dann der Gegenstand noch gar nicht, ja, den ich gekauft habe. Und ja, nee, das stimmt. Weil viele dann eben ja auch nicht anfangen, das Geld dann zurückzulegen, sondern man passt ja in dem Moment dann nicht sein Konsumverhalten an. Also oftmals, genau, das sehe ich so. Man kauft zwar was auf Rechnung, müsste dann ja aber, wenn man es jetzt mal so sieht, dass die in 4 Wochen bezahlt werden muss, müsste ich ja in den nächsten 4 Wochen dann quasi irgendwie dieses Geld zur Seite legen, um die Rechnung zu bezahlen. Und das passiert dann häufig eben nicht. Und dann muss diese Rechnung bezahlt werden und dann, ja, blöd.
Ja. Und am Ende hat man noch Mahngebühren und dann wird es immer teurer.
Ja, absolut. Gibt es da noch weitere Tools, Methoden, die du neben dem Haushaltsbuch nutzt, um da ja bewusster zu konsumieren und eben mehr zu sparen?
Das Haushaltsbuch ist eigentlich so das, was ich hauptsächlich nutze. Privat investiere ich auch noch in Aktien beziehungsweise in ETFs.
Ja.
Da habe ich eher so die Strategie kaufen und einfach in Ruhe lassen und nicht mehr anfassen. Aber wenn es so ums Sparen geht, habe ich keine bestimmten Methoden. Alles, was ich kaufe, da werde ich mir erstmal darüber bewusst, ist das nötig? Ist es mir das wert? Und bewerte das eben ganz genau. Manchmal mache ich es auch so, dass wenn ich etwas gerne hätte und weiß, das ist jetzt doch ein etwas größerer Geldbetrag, dass ich erstmal warte und sage, okay, wenn ich das in einem Monat oder in 2 Monaten immer noch unbedingt möchte, dann kann ich es mir gerne kaufen. Wenn ich in einem Monat es schon wieder vergessen habe, dann war es wohl auch nicht so wichtig.
Ja. Wann hast du da für dich oder wie hast du für dich festgestellt, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist, vom Sparen ins Investieren auch zu kommen?
Festgestellt für mich habe ich das jetzt gar nicht mal unbedingt. Bei mir hat das so gestartet, in einem meiner ersten Jobs, da war ich nicht ganz so zufrieden, sag ich mal. Und irgendwie der Ausblick, dass ich ja aber noch ewig lang warten muss oder ewig lang arbeiten muss, bis ich irgendwann in Rente gehe, das fand ich ziemlich deprimierend. Und da habe ich mir dann irgendwie überlegt, es muss doch irgendwie einen Weg geben, dass ich Geld bekomme, ohne dass ich dafür so viel arbeiten muss. Das war so ein bisschen die Motivation dahinter. Und ja, so habe ich dann angefangen zu schauen, wie kann ich denn passives Einkommen generieren, wie kann ich denn irgendwie an Geld kommen, was nicht unbedingt mit meiner Zeit oder der Arbeit, die ich investiere, zu tun hat. Und das waren so die ersten Schritte, wie ich dann vom eigentlichen Sparen, und ich lege das alles auf ein Sparkonto, hin zum Investieren gekommen bin. Natürlich hat er auch noch mitgespielt, dass ein Sparkonto irgendwann natürlich auch leider nicht mehr so viel Sinn gemacht hat, weil man einfach keine Zinsen mehr bekommen hat und man sich dann natürlich anderweitig umschauen muss.
Wie bist du dann so zu der Anlageklasse Aktien gekommen, dass du gesagt hast, Geldanlage erfüllt da so mein Ziel, eben passives Einkommen aufzubauen?
Ich bin da eigentlich hauptsächlich über YouTube oder Instagram gekommen. Mhm. Ich habe mich eben für die Themen interessiert, wie man überhaupt passiv an Geld kommen kann. Da sind Aktien oder Sparpläne oder ein Depot natürlich eine gute Möglichkeit. Und habe mich da am Anfang so ein bisschen schlau gemacht oder versucht, bei dem Thema irgendwie durchzusteigen, war da doch eher überfordert am Anfang. Und habe dann einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach einen mini kleinen Betrag, das waren 25 Euro. Und habe mir gesagt, ich nehme jetzt einfach diese 25 Euro und versuche das einfach mal. Und schaue, was mit diesen 25 Euro passiert. Und wenn die am Ende weg sind, dann leide ich jetzt nicht sofort am Hungertod, sondern ich schaue jetzt einfach mal, ich nehme das jetzt mal als Spielgeld und versuche einfach mal, was ich damit machen kann und wie sich das entwickelt und wie sowas funktioniert. Und so habe ich eigentlich angefangen.
Ja. Magst du noch mal so für die Zuhörer, die sich jetzt noch nicht so intensiv mit dem ja passiven Geldverdienen auseinandergesetzt haben, noch mal erklären, wie man denn tatsächlich passiv eben mit Aktien oder Fonds Geld verdient, was daran so der passive Anteil ist? Weil erstmal muss ich ja mein Geld aus meiner eigenen Tasche investieren. Da passiert ja erstmal passiv noch nicht so viel. Wann komme ich da in den Genuss des passiven Geldverdienens?
Gut, es ist natürlich, man muss erstmal Geld investieren, aber das Ziel dahinter ist ja natürlich, dass entweder die Aktienkurse steigen, sodass, wenn ich die Aktien wieder verkaufe, ich mehr Geld rausziehe, als ich ehemals investiert habe. Im Idealfall, und das ist das, was ich eher mache, wie gesagt, ich versuche Aktien gar nicht zu verkaufen, sondern möchte die einfach langfristig behalten. Und schaue eben, dass ich Aktien habe, die Dividenden bringen und dass ich eben kontinuierlich in bestimmte Aktien investiere, oder ich mache das hauptsächlich in ETFs und das über Sparpläne, dass ich einfach monatlich einen gewissen Betrag immer und immer wieder automatisch investiere, ohne dass ich mich daran erinnern muss, sondern einmal eingetippt läuft das praktisch von läuft das von alleine. Und je mehr man eben anspart, desto mehr bekommt man dann einmal im Monat oder manchmal auch einmal im Quartal Dividenden wieder ausgezahlt. Und das ist dieses passive Einkommen, wo ich selbst dann gar keine Arbeit mehr habe, weil ich habe einmal gesagt, ich möchte monatlich diesen und diesen Betrag investieren. Das passiert automatisch und dann bekomme ich eben irgendwann Dividende dafür zurück.
Ja, absolut. Also das ist auch mein Ziel. Ich bin da auch bei meinem Aufbau des Aktienportfolios und bin auch in ETF-Aktienfonds unterwegs. Und ja, ich erinnere mich noch, irgendwie dieses Jahr einmal im Urlaub war ich und dann kriegte ich einen Ping auf mein Handy und da stand dann, sie haben gerade so und so viel Geld ausgeschüttet bekommen von dem und dem Fonds oder irgendeine Aktie war das. Und dachte ich, ja Mensch, das ist ja super. Also das so kann das noch häufiger passieren und die Summen müssen noch wachsen, die da einfach so mal eben auf meinem Handy aufploppen.
Ja, genau. Ja, ich freue mich auch jedes Mal. Selbst wenn es irgendwie 5 Euro sind, bin ich so cool. Dafür habe ich gar nichts gemacht.
Ja, und das ist eben das Schöne, wenn man da einmal anfängt zu investieren, dass eben ja Geld anfängt für einen zu arbeiten und sich zu vermehren.
Ja, genau.
Ich habe zum Abschluss immer 3 Aussagen, Fragen. Ich beginne den Satz und du beendest den kurz und knackig. Geld ist für dich was?
Ein Mittel zum Zweck eher, aber nicht das Ziel.
Reich sein bedeutet für dich?
Mehr zu haben als nur Geld.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Wenn ich Unmengen von Geld zur Verfügung hätte, wenn ich jetzt zum Beispiel die Ex-Frau von Jeff Bezos wäre, dann würde ich es wahrscheinlich genauso handhaben wie sie. Ich habe jetzt gerade heute oder gestern gelesen, dass sie 4 Milliarden Dollar spenden möchte. Ich würde dann wahrscheinlich auch das Geld irgendwie investieren, dass ich was in der Welt verändern würde. Ich weiß nicht, würde Erfinder bitten, dass sie eine Methode erfinden, wie man zum Beispiel das Plastik aus den Meeren wieder rausbekommt, oder würde irgendeiner Krankheit den Kampf ansagen, wie Bill Gates das mit Polio gemacht hat. Irgendwie sowas in die Richtung würde ich machen.
Ja, richtig schön. Ja, liebe Eva, danke, dass du heute zu Gast im Sparhelden-Podcast warst.
War ja, ich danke.
Schöne Folge. Ja, dann wünsche ich dir ein ganz, ganz schönes Wochenende und viel Erfolg weiterhin beim Sparen und Vermögensaufbau.
Vielen lieben Dank. Schon mal vorab schöne Weihnachten.
Dankeschön. Tschüss, liebe Eva.
Tschüss.
Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast, oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparhelden.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.